Bleibende Schäden. Der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Soledär.
Herzlich willkommen, meine lieben ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge Bleibende Schäden. Mein Name ist Leo Soledär und neben mir auf der Couch mit einem Glas Wein in der Hand zur Feier des Tages steht der Leckerbissen aus dem Mittelmeer, wie wir an einem Maispaziergang herausgefunden haben. Der Mann, der mit mir seit über 4 Jahren bald einen Podcast betreibt, in den mehr als 100 Folgen rausgekommen sind. Kenan Hasic, herzlich willkommen zur Folge 100.
Wir machen die 100 voll. 4 Jahre. 4 Jahre unserer Zeit haben wir jetzt dafür aufgewendet.
Noch sind es keine 4 genaue. Wir haben im Juni angefangen.
Gut, wir haben jetzt Aufnahmedatum 5. Mai.
Richtig, 5. Mai.
Ja, einen Monat sind wir noch entfernt, knapp. Etwas über einen Monat.
Genau, dann ist 4-jähriges. Wir haben uns entschieden, aus Zeitgründen und, glaube ich, weil wir beide das 5-jährige wichtiger finden,
ja,
die große Party samt Special-Folge und Gästinnen und allem drum und dran gibt es dann nächstes Jahr zum 5-jährigen.
Boah, lass uns bitte einfach bei einem von uns beiden eine kleine Party dafür schmeißen.
Ja, können wir machen.
Ich finde es irgendwie ganz witzig, einfach dann ein bisschen Live-Aufnahmen zu machen einfach.
Ein bisschen DJ-Set. Bis dahin lerne ich noch DJen. Genau, ja. Aber Kenan, ich würde sagen, wir stoßen mal an auf die 100, ne?
Ich hoffe, das hört man.
Ich hoffe, man hört's. Wenn nicht, ist auch okay.
Was für ein Wein hast du mir hier
serviert?
Ich habe
dir einen veganen Naturrebe in Riesling, glaube ich.
Okay. Nice, nice. Mal gucken, wie er schmeckt.
Mhm. Ist immer toll bei so einem auditiven Medium, wenn man Pausen drin hat, das ist immer gut.
Ich find's immer gut, wenn das auch alles so ein bisschen im ASMR mündet.
Total.
Vielleicht schnapp ich mir einen von den Knickknacks, die da noch liegen und kaum so ein bisschen noch.
Ja, also ich glaube, alle, die uns hören, würden sich sehr darüber freuen.
Natürlich.
So sind wir bald wie Podcasts von größeren deutschen Prominenten, die das auch immer tun, wo die ganze Zeit gegessen wird. Aber Kenan, ich weiß, wir sind gerade in einer sehr angenehmen, ruhigen Stimmung. Es ist nämlich der Sonntagabend. Wir releasen ja immer um 0 Uhr am Montag.
Wir haben schon länger nicht mehr an einem Sonntagabend aufgenommen.
Ja, das kommt daher, dass wir ja normalerweise unsere ganzen Folgentitel nochmal in die Post geben, damit das Brain hinter Bleibende Schäden, die liebe Vanessa, uns schöne Folgenbilder machen kann. Da muss man auch jetzt nochmal ein wirklich großes Shoutout machen.
Nämlich ja.
Also was da in den letzten Jahren für coole Ideen rauskam und allein, ich muss echt sagen, was wir seit diesem Jahr eben auch haben, dass jedes Folgenbild nochmal so seine kleinen Details hat und sowas. Ja,
kleine Easter Eggs.
Ja, große Liebe an Vanessa, die gerade ihren wohlverdienten Urlaub hat und trotzdem uns ein Bild zur 100. Folge geschickt hat.
Ich wollte gerade sagen, darauf auch nochmal anstoßen.
Genau, wir stoßen darauf einfach mal an.
Auf Vanessa.
Genau. Und ja, deswegen haben wir meistens immer samstags oder freitags oder sonntagmorgens allerspätestens aufgenommen. Aber ja, heute haben wir schon unser Folgenbild, weil unser Thema war ja klar, wir machen die 100 voll. Und ja, deswegen in ganz ruhiger, angenehmer Atmosphäre reden wir gerade, glaube ich, ein bisschen mal. Denn es ist schon ein bisschen was passiert in der Filmlandschaft, da gehen wir gleich noch ein bisschen ein, aber so ein bisschen um reinzukommen. Wir hatten beide relativ anstrengende Wochen. Du warst ja nach unserer letzten Aufnahme ja komplett krank und
ja,
auf dem Weg der Besserung jetzt wieder. Diesmal wirklich, also diesmal ist Kenan Hasic wirklich auf dem Weg der Besserung.
Tatsächlich, ja. Man hört es auch hoffentlich besser. Ich musste ja leider ein gemeinsames Konzerterlebnis, was angeteased wurde in der letzten Folge, dann absagen.
Ja, genau. Es war traurig. Wir wären nämlich sonst gemeinsam bei Paula Hartmann gewesen.
Ja.
Das haben wir dann nicht gemacht. Und ja, deswegen, jetzt sind wir fit und wollen einfach mal ein bisschen reflektieren, weil 100 Folgen sind gar nicht so wenige. Es sind eigentlich sogar ein bisschen mehr, denn wenn wir ehrlich sind, es sind
ja
100 reguläre Folgen plus 14 Special-Folgen. Also
genau,
wir sind eigentlich schon bei Folge 114. Aber wir wollen natürlich auch nach der regulären Zeitrechnung gehen. Und da ist jetzt die 100. eben in knapp 4 Jahren. Also man kann sich so vorstellen, 20 pro Jahr ungefähr haben wir dann. Nee, 25 pro Jahr.
Ja.
Und es ist schon eine relativ lange Zeit und einfach, was man da machen kann. Und wir haben es auch gerade eben noch im Vorgespräch gesagt. Klar, 100, da gibt es Podcasts, die sind jetzt schon bei Folge 500 oder sowas, ne? Also oder 400, was eigentlich auch kein Wettbewerb ist, aber trotzdem natürlich ist es schon krass, wie weit sowas gehen kann. Und auf der anderen Seite meinst du ja, ne, wie ich häufig zu sagen pflege, ja, wer hat damals alles während Corona einen Podcast angefangen und wen davon gibt's noch?
Nicht mehr so viele.
Nicht mehr so viele, bin ich ehrlich.
Exakt.
Ja, und ich bin ganz glücklich über das, was wir bis jetzt gemacht haben, die letzten 100 Folgen. Also
100 Jahre.
Die letzten 100 Jahre. Manchmal fühlt es sich so an mit dir. Aber es sind 100 schöne Jahre. Nein, aber ich glaube, es ist wirklich eine sehr angenehme Reise, die wir bis jetzt schon machen konnten. Und bei den 5 Jahren werden wir dann ein bisschen redselig und emotional. Aber so ist es einfach eine schöne Sache, so jetzt mal eine 100 zu haben.
Ja.
Ja.
Also generell überhaupt mal so ein Hobby und was ja schon ein bisschen leicht, keine Ahnung, auch mit der Art und Weise, wie wir an den Podcast rangehen, wie wir Vorbereitungen auch natürlich machen, mit auch mal so Pressevorführungen zu besuchen, dann kommt das, hat das alles ja natürlich auch schon mal so ein bisschen leicht in Anführungsstrichen einen professionelleren, beruflicheren Charakter, auch wenn es natürlich uns nirgends die Rechnungen und die Miete bezahlt natürlich.
Nee, leider nicht.
Aber trotzdem hat man so ein Gefühl, man macht etwas, was einen auch nicht nur persönlich Spaß macht, sondern aber auch einen auf seinen Wege natürlich auch ein bisschen weiterbringt.
Und natürlich ja wirklich auch einfach weiterentwickelt. Also wenn ich denke, vor 5 Jahren wusste ich nicht, also ich wusste, wie man ein bisschen Ton schneidet, aber ich wusste nicht, wie man Audio bearbeitet und sowas. Und ich glaube schon, dass vieles uns beruflich auch ein bisschen da weitergeholfen hat, dass wir einfach ein bisschen sagen können, ja, wir quatschen ab und zu. Und, ne, also wir sind gut vernetzt und sowas und man kommt da mal rein und ja.
Oder auch einfach generell, wenn du mal so die ersten Folgen vergleichst, das reinzukommen, überhaupt darüber halt frei zu reden, sich ein bisschen strukturieren zu können, das ist auch über die Jahre besser geworden bei uns.
Total.
Es ist viel flüssiger geworden und unsere Persönlichkeit kommt da ja auch einfach besser heraus, wenn ich so an die ersten 2, 3 Folgen denke, wo ich mir dachte, ja, ist das so ganz eigentlich wir, die da gerade rumschiffen oder wir müssen uns irgendwie noch finden? Wir müssen uns noch irgendwie eingerufen.
Total, wir wollten, glaube ich, eine sehr eigene Persona immer spielen, aber, oder wir wollten irgendwie so auf der einen Seite so der Moderator, ich und du dann so ein bisschen der Gastmäßige, so ein bisschen, weil so eine Dynamik, die wir dann zum Glück irgendwann aufgegeben haben, so großteils, also ne. Es ist wirklich eine schöne Sache und ich freue mich auf die nächsten 100. Ich freue mich auf, wie gesagt, nächstes Jahr. Wenn alles klappt, toi, 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 feiern wir 5-Jähriges und dann machen wir das irgendwie größer.
Absolut.
Und dann, ja, dann gibt's dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen Videocontent und ein bisschen drumrum.
Es gibt einen Live-Podcast.
Es gibt einen Live-Podcast.
Mit Video.
Mit Video, ja. Bitte nicht.
Auf dem Spielplatz.
Ja, okay, das sagst du
jetzt. Vor deiner Haustür.
Jetzt weiß man, wo ich wohne, super.
Ja, ja.
Ja, genau, weil jetzt werden die Fans jeden Spielplatz in Düsseldorf durchchecken, ob wir da vor Ort dann einen Podcast machen. Denn nein, es ist wirklich eine schöne Sache und ich freue mich einfach, wenn wir nächstes Jahr irgendwie noch mehr machen können. So ist einfach jetzt mal ein schönes Jubiläum, was wir irgendwie feiern können. Und wir hatten beide, glaube ich, jetzt echt eine relativ stressige Zeit, deswegen dachten wir, wir machen uns einfach eine ruhige Folge und quatschen gar nicht so lange heute über viele News oder sowas. Gibt natürlich viele News, über die wir reden könnten. Also,
ja, zum Beispiel, einfach jetzt mal so salopp rausgehauen, vor ein paar Stunden wurde vermeldet, dass Bernard Hill zum Beispiel gestorben ist.
Ja, für die keine Verbindung zum Namen haben. Bernard Hill hat mitgespielt unter anderem in Titanic, da ist er der Captain, ne?
Ganz genau.
Und in wahrscheinlich seiner bekanntesten Rolle ist er bei der Herr-der-Ringe-Trilogie.
Genau, er spielt König Theoden.
Genau, König Theoden, ja. Ist der mit, wie heißt denn da? Ist nicht Minas Tirith, oder?
Ja, ja.
Doch, ist Minas Tirith,
genau,
ne?
Genau. Dort in die ganze Richtung und ist halt einer der wichtigsten menschlichen Charaktere.
Genau, ja, das ist ja seine Rolle. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn woanders noch hab spielen sehen. Auf jeden Fall, er ist gerade gestorben, sonst was könnte man immer natürlich sagen. Netflix erhöht die Preise und dann, was kann man noch alles erzählen? Chantal im Märchenland knackt weiter Rekorde. Und,
natürlich.
Ja.
Kann steht bald an. Das Programm ist offiziell seit anderthalb, 2 Wochen jetzt schon draußen.
Genau, das gibt's auch. Also alles könnte man drüber reden, aber wir machen mal ein bisschen eine kleine, ruhige Folge, denn wir haben einen Film, über den wir beide sprechen können, weil wir ihn beide gemeinsam gesehen haben.
Ganz genau.
Und einen Film, wo wir zum Teil wissen, wie der andere dazu steht, weil wir den haben wir getrennt gesehen.
Yes.
Und ich würde sagen, über den Kleinen, da fangen wir jetzt einmal gleich mal an.
Genau, wir waren natürlich wieder fleißig im Kino unterwegs und haben heute einen Film dabei, den wir halt nicht zusammen gesehen haben. Der ist natürlich derjenige, auf den, glaube ich, alle auch hoffen, dass wir über den reden. Aber wir wollen auch heute einen kleinen, nischigeren Film mitnehmen, den wahrscheinlich sehr viele von euch auch gar nicht auf dem Radar haben. Und ich denke auch, dass viele gar nicht mitbekommen haben, dass der überhaupt jetzt in den Kinos läuft. Er hat auch generell keine große Kinoauswertung, glaube ich, bekommen. Der lief jetzt hier bei uns in Düsseldorf zweimal, also in der Woche, wo wir ihn jetzt gesehen haben, und jetzt in der kommenden wird er noch einmal laufen. Ob er verlängert wird, bleibt schwer zu sagen. Aber wir reden von einem französischen Animationsfilm, nämlich, und zwar Mars Express.
Richtig, Mars Express von Jérémy Perrin. Zum französischen Animationsfilm können wir vielleicht mal ganz kurz was sagen. Da könnte man sich vielleicht denken, okay, französische Animation, gibt es da eigentlich so viel? Weil wenn wir normalerweise halt schauen, klar, man kennt natürlich japanische Animes oder koreanische Animes, da natürlich. Und sonst sicherlich auch viel amerikanisches, das ist ja klar, das sind so ein bisschen dieses Cartoon-Stylige,
ja,
was man ja kennt. Und französische Animationsserien, man denkt eigentlich, dass man gar nicht so viel kennt, aber es gibt dann relativ viel, besonders im Kinderbereich und Jugendbereich.
Und die liefen auch in Deutschland.
Genau, weil was eben in Deutschland produziert war, nämlich ganz viel, zum Beispiel von Sendern wie Super RTL, sind französische Serien, zum Beispiel aus meiner Kindheit, kann ich immer sagen, Oggi und die Kakerlaken ist eine für mich klassische Slapstick-Comedy-Serie gewesen. Ich habe das geliebt, ist eine französische Serie. Oder zum Beispiel Weihnachtsmann KKG ist auch eine Koproduktion, aber auch Koproduktion aus Frankreich. Also es ist wirklich relativ viel, was so Sender wie Super RTL...
Caillou,
wobei das ist, glaube ich, auch kanadisch, glaube ich.
Ich habe kanadisch-französisch Spaß, meine ich.
Genau, also man merkt, da ist immer viel drin. Und wirklich diese Sender wie Super RTL, Kika auch, aber eigentlich besonders Super RTL, haben ganz viel damals französische Animationsserien sich aufgekauft. Und es gibt ja nicht umsonst in Annecy in Frankreich, an der Schweizer Grenze, gibt es das sehr, sehr wichtige Animationsfilmfestival in Annecy, wo regelmäßig Leute aus der Branche dann auch hingehen und man vielleicht nach Vertrieben sucht und sowas. Also Frankreich ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Standort für die Animation.
Ja.
Was wir auch immer merken bei Kurzfilmen, wenn wir bei Filmfesten waren, weil animierte Kurzfilme kommen sehr viele aus Frankreich.
Ja, war nicht auch hier Tim und Struppi französisch?
Tim und Struppi ist belgisch.
Belgisch, okay.
Genau, das ist ja die ganzen Animationssachen basierend auf den Comics von Hergé, die ja alle aus Belgien sind. Aber genau, ne, also dieser Ort, dieser Standort Frankreich ist eigentlich recht wichtig für die Animation. Wird manchmal ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen.
Ich finde generell halt, ich glaube, viele von uns wissen gar nicht, wie krass das eigentlich ist, dass man eigentlich nur US-amerikanische Serien und halt meist noch nach Japan häufig noch schielt.
Genau.
Ich freue mich immer, wenn irgendwas außerhalb davon passiert, wenn irgendwie mal Animationsfilme aus Europa stammen. Wie gesagt, wir haben ja auch mit Friedefeld natürlich mal über eine Animations-Sitcom mal jetzt geredet vor einigen Wochen.
Ja.
Und es gab ja auch damals in Ungarn, beispielsweise mit den Pannonia-Filmstudios, hat man einen der großen Konkurrenten von Disney damals gehabt, aus Ungarn. Und nachdem Disney natürlich in den 90ern wieder super erfolgreich wurde und es nicht so gut lief, dann in Europa hat sich das natürlich dann alles aufgelöst. Dann gab es ja noch amerikanische Konkurrenz natürlich, aber Don Bluff zum Beispiel, der immer ein sehr bekannter Animationsdesigner war, sodass man halt irgendwann.
Was hat der gemacht? Weißt du das?
Diese ganzen Mäuse-Animationsgeschichten, also Fievel, Inspektor, hier Fievel der Maus, genau, Fievel der Mauswanderer zum Beispiel ist von ihm.
Ja.
Ich meine auch diese ganzen etwas düsteren, dunkleren Animationsgeschichten, die halt auch gerade mit Mäusen häufig in der Richtung.
Ach, der hat In einem Land vor unserer Zeit gemacht.
Das war's auch, ja.
Das hat der gemacht, ja klar.
Genau.
Okay, dann weiß ich ungefähr, was das ist und Anastasia hat er auch gemacht.
Ja.
Dann wegen I'm Out of Love, Set Me Free. Ne? Also.
Ja. Genau, und jetzt spulen wir natürlich vor, 2024. Auf dem Fantasy Film Festival, wo wir waren, wurde der Film ja beworben und lief da auch, glaube ich.
Nee, er lief auf den White Nights, einer anderen Veranstaltung des Fantasy Film Fests. Und bei uns lief nur der Trailer und wir waren die ganze Zeit, eigentlich sieht der mega cool aus. Jetzt hört man vielleicht auf, Fantasy Film Fest, hattet ihr nicht das letzte Mal gemeint, ja, das ist so ein bisschen Science Fiction, Horror etc. pp.
Yes.
Wer sich daran erinnert, hat recht, denn Mars Express ist, ohne zu viel vorwegzunehmen, eine Mischung, ich würde sagen, aus Film Noir, Science Fiction, Thriller, Krimi, so ein bisschen mit Cyberpunk-Elementen. Also wir befinden uns auf dem Mars, wundert's einen, und dort folgen wir die Auftragsprivatdetektivin Aline Ruby.
Ja.
Gesprochen von Léa Drucker, einer französischen Schauspielerin, die einen Mordfall untersucht, und wir befinden uns in einer Welt, in der ganz viele Roboter genutzt werden als Androide sozusagen, in denen Menschen, die zum Beispiel gestorben sind im Krieg oder sowas, deren Körper oder deren Körper verfallen, dann wird der Geist sozusagen in eine Roboterhülle wieder eingesetzt und sie heißen dann Backups sozusagen oder Gespeicherte und leben sozusagen in diesen Roboterhüllen weiter und wir haben so ein sehr hierarchisches System, also die Menschen sind schon die erste Klasse und die Roboter sind entweder klassisch HaushälterInnen oder einfach droidenmäßige Wesen oder werden zum Beispiel in niederen Berufen wie als SexarbeiterInnen einfach genutzt und genau, das ist so ein bisschen die Welt, in der wir reinkommen und Aline gemeinsam mit ihrem Roboterpartner Carlos, gesprochen von Daniel Jolobé, ermittelt in diesem Mordfall, der bis in die allerhöchsten Kreise eines Tech-Giganten, Chris Joy Rocker, gesprochen von Mathieu Amalric, den man zum Beispiel aus den James-Bond-Filmen Casino Royale kennt. Genau.
Ganz genau. Nicht Casino Royale.
Ein Quantum Trost. Genau. Oder aus Grand Budapest Hotel für French Dispatch. Also aus
einer der bekanntesten französischen Schauspieler.
Genau, so aus dieser, ich sag mal, Geburtsjahrgang 60 bis 75. Sparte, würde ich sagen. Vielleicht neben Mathieu Kassovitz und Vincent Cassel so die drei wichtigsten französischen Schauspieler.
Die noch aktiv
sind, eben aus dieser Geburtsjahrgangsrange, würde ich sagen. Genau, also wir befinden uns also in einem, postapokalyptischen, aber dystopischen Szenario, hyperfuturistisch und wir haben dort diesen Fall, in dem ermittelt wird.
Ja.
Und ja, das ist ein sehr spannendes Thema, weil man muss natürlich sagen, die Parallelen zu anderen Filmen sind natürlich klar erkennbar, ne? Also, wo wollen wir anfangen? Blade Runner zum Beispiel.
Klar, der Film bedient sich ja auch sehr stark, auch aufgrund dieser Detektivgeschichte, natürlich sehr stark an so einem Neo-Noir-Setting halt auch. Und da hat direkt die Assoziation gerade am Anfang, wenn man in den Film eintaucht, denkt man sich, okay, man schaut gerade einen Animationsfilm, so ein Spin-off von Blade Runner.
Genau, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, man hat auf jeden Fall auch so eine Terminator-Sache in manchen Szenen. Man hat, ich würde eine Black Mirror-Sache noch reinbringen, Ex Machina, so diese ganzen Science-Fiction-Sachen sollte man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, denn da orientiert sich der Film schon sehr deutlich und das macht er über weite Strecken unfassbar gut, weil er sehr, sehr, sehr brutal ist. In dem, was er zeigt, natürlich ist ein bisschen abstrahiert durch diese Animationsebene. Ich glaube, deswegen kann man dafür mehr einfach vertragen, sage ich mal. Aber er schreckt vor wenig zurück.
Genau, man muss halt direkt von vornherein sagen, das ist ein erwachsener Animationsfilm.
Genau.
Der direkt schon ab der ersten Minute dir zeigt, okay, hier geht es direkt auch brutal zu und scheut auch nicht zurück. Direkt Charaktere von Minute 1 an gefühlt sterben zu lassen.
Und natürlich auch Themen zu behandeln wie Sexualität, Drogen. Ja. Also es ist keine heile Welt Science-Fiction.
Nee, häusliche Gewalt und sowas wird ja auch thematisiert.
Genau,
angedeutet.
Auch da Triggerwarnung ein bisschen. Es ist nur ein Nebenthema, aber sollte man zumindest kurz erwähnt haben.
Ja.
Also es ist wirklich relativ viel, was dort zusammenkommt. Und ich finde, dass er diese Welt, finde ich, super, super erschafft, weil das ist echt spannend.
Eben, du hast das ja eigentlich schon ganz gut skizziert, die Hierarchie, die dort innerhalb herrscht, die Art und Weise, wie Androiden und Menschen halt zueinander stehen und welche Konflikte auch dadurch offenbart werden, nach und nach. Das ist ja eigentlich der spannendste Aspekt, der auch gerade im Science-Fiction, in dystopischen Settings immer wieder die interessanteste Frage ist, wie kann überhaupt sowas koexistieren? Und man stellt sich natürlich auch in der heutigen Zeit natürlich immer wieder die Frage, wie werden wir halt mit KIs koexistieren können? Und wann wird man halt anfangen, daran rumzubasteln, daran sich zu verändern. Und genau das ist ja auch etwas Ausschlaggebende bei Mars Express. Da geht es ja auch nämlich, ab wann ist halt der Mensch die Schnauze voll davon.
Genau, ja. Also wann sagt der Mensch, nee, ich will gar nicht, dass ihr mir alles abnehmt so ein bisschen. Und ich möchte die Kontrolle über mein Leben zurück so ein bisschen.
Genau.
Weil je mehr wir natürlich abgeben, desto weniger Kontrolle haben wir über unser Leben, sind abhängiger von äußeren Faktoren und sowas. Und ich finde, dass da sehr viel mit dieser Frage gearbeitet wird. Inwiefern die sich ausspielt, muss man dann noch ein bisschen, möchte ich nicht vorwegnehmen. Man muss aber auch sagen, dieser Film ist nicht nur düster. Ich finde, dieser Film hat unfassbar grandios geschriebene, komische Momente, muss man sagen. Also da hat er mich sehr positiv überrascht, mit wie viel Charme und so ein bisschen Augenzwinkern auch auf vieles eingeht.
die spannende Figur dahingehend, auch gerade weil sie auch so viel komödiantisches Potenzial auch mitbringt und halt tragisch, komisch auch daherkommt, ist halt eben die Figur des Carlos, glaube ich, heißt
ja, der. Genau, der
halt an der androidisch halt unterwegs ist, ich glaube, früher mal Mensch war.
Genau, er war der Partner von Aline Ruby, der Detektivin, wurde dann getötet und lebt nun als Roboter-Android weiter.
Genau. Und ich glaube, er war für mich so die spannendste Figur, weil er halt eben in dieser Zwischenwelt halt gefangen ist, weil er weiß, wie Menschen funktionieren. Er weiß aber auch halt eben, wie es ist, halt als Android halt dieses Dasein zu pflegen und wie er auch selbst sich immer wieder erwischt, wie er seine ehemalige Familie dann besucht und auch da eben auch angedeutet wird, dass er halt eben gewalttätig mal in der Vergangenheit war und irgendwie sich durch eigene Schuldzugeständnisse versucht, irgendwie wieder Kontakt zu ihm zu gewinnen, aber es ihm natürlich verweigert wird. Das sind ja super interessante Parts und das, finde ich, macht Masters Express aus. Das ist nicht mal der Fall, finde ich, sondern eigentlich diese zwischenandroidischen Interaktionen, finde ich. Das trägt halt die größte Stärke bei.
Genau, also würde ich auch zustimmen und ich würde auch sagen, also wir wollen natürlich nicht super viel Zeit verlieren und euch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde nämlich sagen, der Film, die größte Stärke des Films ist es wirklich, diese Welt zu erschaffen. Die Story, muss man sagen, leidet so ein bisschen manchmal drunter. Sie ist am Ende manchmal ein bisschen arg konstruiert, würde ich sagen.
Der Fall ist auch nicht der spannendste.
Genau, ja. Also ich fände es cool als so eine Anthologieserie, wo man sagen würde, okay, da, wenn es nur ein Fall ist, der so ein bisschen minder spannend ist, fände ich okay. Aber das Ende ist auch nicht so ganz meins, muss ich ehrlich sagen. Beziehungsweise hat nicht den Impact, den ich mir gewünscht hätte. Aber wir sind trotzdem sehr positiv daraus gegangen.
Absolut, absolut. Gerade, wie gesagt, es ist eine originelle Idee. Man sieht super viel Mühe, die da reingeflossen ist. Die Animation ist natürlich für Augen, die, sag ich mal, so mehr das Animationskino aus der USA kennen, natürlich ein bisschen ungewohnt.
Genau, sehr, sehr 2D, würde ich eher fast schon sagen.
Ja,
unorthodoxer Stil, ja.
Ganz genau. Und da muss man sich an gewisse Animationen, gerade im Gesichtsbereich oder etc., gewöhnen, aber dennoch ist das immer noch hochwertig und immer noch gut gezeichnet und gut animiert. Was halt, glaube ich, auf der Strecke ein bisschen bleibt und damit auch auf das Ende bezogen ist natürlich so ein bisschen der emotionale Impact, der dadurch kommt, weil die Idee grundsätzlich ist super spannend, was sie daraus machen. Ich glaube, da fehlt dem Film dann halt auch die Zeit. Der geht halt auch eben knackige 85 Minuten nur.
Genau, der ist gar nicht so lang und ja, macht eigentlich in der Zeit eigentlich echt viel richtig.
Ja.
Fehlt halt manchmal so ein bisschen die Zeit, um ein bisschen tiefer zu gehen. Aber ich würde einfach sagen, selbst wenn ihr den nicht im Kino jetzt catchen könnt, der wird wahrscheinlich keine große Auswertung haben, schaut doch gerne mal, ob es den nicht irgendwie bald mal zum Leihen gibt auf Amazon oder auf anderen Portalen.
Man kann sich auf jeden Fall schon mal das Mediabook vorbestellen.
Okay, das gibt es zum Beispiel. Oder der kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht mal bei Mubi oder sowas
absolut
auch läuft. Ne? Also das ist ja sicherlich nicht unwahrscheinlich, dass der in solchen auch nischigeren Streaming-Diensten, sage ich mal, wie Mubi dann eben mal auftaucht. Und
es würde mich auch nicht überraschen, wenn er in Kürze in den nächsten paar Monaten auch auf Netflix läuft.
Ja, auch stimmt. Netflix hat ja in letzter Zeit echt animationsmäßig echt viel gemacht. Also könnte gut sein, dass er da mal auftaucht. Deswegen haltet mal gern die Augen offen nach Mars Express.
Ja.
Eine kleine, kleine Empfehlung von uns. Wie gesagt, die wird nicht die riesigsten Wellen schlagen, aber ja, ist für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film, der viel richtig macht und bei dem wir beide einfach nach einem schönen, angenehmen, langen Tag eine echt gute Zeit im Kino hatten.
Absolut, das möchte ich nicht missen.
Kenan, wollen wir über einen anderen Film reden, der, ja, vielleicht ein bisschen größere Kinoauswertung bekommen hat?
Definitiv. Dazu bräuchte ich aber erstmal eine kleine Auszeit, nach diesen Einsatz hier vollendet haben.
Dann machen wir das. Dann würde ich sagen, wir hören uns am anderen Ende des Tennisplatzes. Und Spiel, Satz und Sieg. Da sind wir wieder. Wir haben die erste Hälfte unserer kleinen Folge erfolgreich bestritten. Jetzt würde ich sagen, es ist Einstand und Vorteil Challengers. Ja, wir haben gerade schon diesen wunderbaren Filmtitel genannt. Challengers ist der neue Film von Luca Guadagnino.
Ich finde, du sollst noch den deutschen Untertitel dazu sagen.
Challengers, Rivalen.
Ganz genau.
Ja, genau. Challengers, Rivalen ist der neue Film von Luca Guadagnino mit den Hauptrollen Zendaya, bekannt aus Euphoria, Spider-Man, Dune. Sie ist überall. Dann noch dabei Mike Faced, den man vielleicht kennt aus der Neuadaption von West Side Story als Riff, als Anführer der Jets, den ich dort sehr, sehr stark fand.
Für uns auch wahrscheinlich damals die größte Überraschung auch gewesen.
Neben Rachel Zegler auf jeden Fall. Also er war der Beste für mich im Cast, aber neben Rachel Zegler war vielleicht die größere Überraschung für mich noch so. Und er war trotzdem der Stärkste darin. Und Josh O'Connor, bekannt aus The Crown.
The Crown, ganz genau.
Da spielt er Prinz Charles.
Ganz genau.
Genau.
Also zumindest in den Staffeln 3 und 4, wo die Serie auch ihre Hochzeit gefeiert hat.
Ich bin ehrlich, ich kannte den Mann nicht. Ich habe ja nicht The Crown gesehen, ich habe ja die erste Staffel gesehen und habe dann abgebrochen, weil es mir zu langweilig war. Oder beziehungsweise nicht, weil es zu langweilig war, weil nicht mein Ding ist. Ich glaube, ich mag die wiedererzählte Historizität da nicht so ganz. Deswegen kannte ich ihn, also ich kannte den Namen, aber ich habe nie was mit ihm gesehen, glaube ich.
Also wenn du irgendwann mal dich entschließen solltest, dir The Crown anzugucken, empfehle ich gerade Staffel 3 und 4, wo er Prinz Charles eben halt auch spielt. Das da in der Hochzeit und er spielt halt wirklich, also das ist natürlich eine große Neuentdeckung neben Emma Corrin damals, die Diana gespielt hat zu der Zeit. Und da hat er natürlich für Furore gesorgt. Aktuell auch im Kino angelaufen.
Mit La Chimera, dem
mit
neuen
La Chimera davon.
Film von Alice Rohrwacher.
Ja.
Genau. Ah, ich habe doch was mit ihm gesehen, nämlich davor, nämlich Emma, den wir beide gemeinsam gesehen haben.
Genau, das mit Anya Taylor-Joy.
Richtig. Und dann hat er noch mitgespielt in einem Film, den ich damals mit meinem Vater gesehen habe. Florence Foster Jenkins damals im Kino.
Ein Biopic.
Ein Biopic mit Meryl Streep, wo sie auch, glaube ich, für den Oscar nominiert wurde, mal wieder. Aber da spielt er auch wirklich so eine Rolle unter ferner Liefen. Also da spielt er Donnery. Dann wusste ich jetzt noch nicht mehr, wer das ist. Aber ja, gut. Ne? Also eher bekannt aus The Crown.
Ja, ich denke aber nach Challengers... Nach Challengers Rivalen werden die beiden männlichen Akteure sehr viel bekannter sein.
Glaube ich auch, denn ja, man muss sagen, bevor wir gleich auf Luca Guadagnino und auf den Film drauf gehen, Challengers Rivalen war ja schon lange vor Kinostart bekannt. Zur Person Luca Guadagnino können wir jetzt ja mal gleich mal doch kurz kommen. Ich glaube, ergibt doch mehr Sinn, wenn wir jetzt kurz ihn nochmal vorstellen. Wir müssen, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Er hat nämlich einen der wahrscheinlich ikonischsten Filme der letzten Jahre gemacht. Nämlich Call Me By Your Name, der Film, der den absoluten Durchbruch für Timothée Chalamet bedeutete und ansonsten auch sehr viele andere Filme schon mal gemacht, wie zum Beispiel Suspiria, dann A Bigger Splash hat er gemacht, aber ich sag mal so...
Und Bones and All, den wir auch Bones hier im
All,
Podcast besprochen haben.
Genau, den wir damals auch dort besprochen haben, der auch mit Timothée war.
In der Folge Knochen und Zwiebeln haben wir den, glaube ich, damals genannt.
Ach, schön, was war... Ach, wir haben wegen Glass Onion, deswegen. Ja, genau, nee, aber... Somit, Luca Guadagnino ist kein Unbekannter und Challengers Rivalen sollte eigentlich ja das Filmfestival in Venedig eröffnen.
Ich hatte ja schon damals ja mein Plan ja nach Venedig schon festgesetzt und hatte mich eigentlich auch gefreut, er sollte nicht nur dort laufen, sondern er sollte das Festival auch eröffnen.
Genau.
Er war der ursprüngliche Eröffnungsfilm und wurde dann natürlich aufgrund der Streiksituation natürlich in der USA, den AutorInnenstreik und dann der gefolgt vom SchauspielerInnenstreik, natürlich dann verschoben in den April.
Ja.
Und der startete dann auch eben am, war es der 26.? Ich meine schon.
Ja, also...
Der 25.
Am 25. Genau. Und dort eben Kinostart gewesen, 25. April in Deutschland. Und trotzdem war ja schon davor der Hype von Challengers Rivalen.
Und es reichte damals auch nur ein Bild aus.
Um diesen Hype zu generieren.
Ganz genau. Ihr müsst euch das nämlich vorstellen, oder ihr habt es wahrscheinlich selber alle so auch erlebt. Ihr seht eine Zendaya in der Mitte in einem roten Sweater sitzen und daneben dann zwei, vielleicht für viele noch unbekannte junge Männer, die sich an ihr heranwagen und alle am Bettrand sitzen. Und alle haben gedacht, wo ist Tom Holland eigentlich in diesem Szenario?
Richtig. Der bald vielleicht Ehemann von Zendaya, es gibt ja Gerüchte um eine Hochzeit, so sagen das zumindest meine Quellen.
Es ist also eine wirkliche Beziehung.
Ja, es ist
eine wirkliche Beziehung. Es gibt aber die Verschwörungstheorie, dass viele behaupten, dass das eine PR-Beziehung immer noch ist.
Ja, gut, ne, also ich glaube, es gibt auch Leute, die waren verheiratet, auch aus PR-Gründen, ich sag's mal so, aber es war, glaube ich, aus anderen Gründen. Aber ja, nein, ja, Tom Holland, der ewige Spider-Man. Da gab es auch die ganzen Memes, er muss jetzt zuschauen, wie seine Freundin von wesentlich attraktiveren und anderen Typen begattet wird.
Ich gehörte auch zu den Leuten, die das als Meme gepostet haben.
Ja,
damals.
Genau. Also es ist halt ein sehr, sehr großes Meme-Potenzial gehabt und es gibt ja jetzt schon auch Memes zu anderen Themen, wie gesagt, ne, so wenn so zwei Parteien sich streiten und eine Person oder zwei Extreme sozusagen, eine Zendaya ist die Person in der Mitte. Ja, und man merkte sozusagen, also der Hype rund um Challengers Rivalen war nicht ganz sozusagen nur auf diesem Bild berechtigt, weil natürlich, man muss auch sagen, Star Power.
Ja, übrigens ein Meme möchte ich noch thematisieren, und zwar nämlich die Spider-Man und die Love Interest, was für eine Karriere quasi dann hingelegt wurde, zwischen Spider-Man und halt Mary Jane oder halt in dem Fall
Gwen Stacy
spielten sowohl Kirsten Dunst als auch Emma Stone und jetzt auch Zendaya in einem Tennisfilm mit.
Während ihr Gegenpart, also Peter Parker, immer einen Kriegsveteran oder Soldaten spielten.
Ganz genau.
Also man merkt, jetzt sind da Parallelen zu sehen. Genau, aber das ist ja so ein bisschen das ganze Meme-Universum, was, glaube ich, durchgebrannt ist bei dieser Ankündigung.
Ja.
Wie gesagt, man muss aber sagen, ne, Zendaya, Star-Potenzial. Deswegen natürlich ist dieser Film, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr...
Ich meine, schau dir das Poster an.
Ja, genau. Sie ist ganz groß auf diesem Poster. Sie ist halt die strahlende Figur, die da alles überglänzt, überscheint. Ja. Muss man ja wirklich sagen. Und es ist schon, ja, eine sehr spannende Figur, Zendaya, in den letzten Jahren, wie sich das, zu was sie sich entwickelt hat. Ne? Sie ist schon so ein bisschen in dieser Altersgruppe, sage ich mal, der unter 30-Jährigen, wüsste ich keine weibliche Schauspielerin, die vielleicht gerade diesen Star-Kult vielleicht hat, wie sie.
Kristen Stewart vielleicht noch.
Die ist über 30.
Achso, du meinst für die Altersgruppe.
Okay, nee, ich dachte eher, also in ihrem Alter
sozusagen. In ihrem Alter, okay.
Also, aber die Altersgruppe ist ungefähr so alt wie ihr Alter, somit ja. Würde ich sagen. Also ich würde sagen, an Zendaya kommt gerade niemand dran im ganzen Star-Gehabe, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Also sie ist einfach, ja, die Woman of the Hour, würde ich sagen. Wenn ich eine Werbung drehen müsste und alles Budget hätte, würde ich auch Zendaya buchen.
Natürlich, natürlich. Das ist das erfolgsversprechendste Rezept, was du haben könntest. Zumindest jetzt bei weiblich gelesenen Schauspielerinnen.
Genau. Jetzt ist aber die Frage, viel um Zendaya gesprochen, viel um das Meme. Worum geht's denn jetzt bei Challengers Rivalen?
Kenan, ganz genau.
Du meintest, es geht um Tennis, oder?
Es geht um Tennis tatsächlich. Vorab möchte ich schon mal sagen, Luca Guadagnino hasst Tennis. Er ist kein großer Fan davon, das hat er mal vorab mal gesagt.
Magst du eigentlich Tennis?
Ich liebe Tennis. Ich habe Tennis immer sehr gerne geguckt, gerade die größeren Turniere immer wieder im Sommer gerne verfolgt. In den letzten Jahren natürlich ein bisschen weniger geworden, aber früher, gerade, ich glaube, mein erstes Wimbledon-Finale, das war Rafael Nadal gegen Roger Federer im Jahre 2007 müsste es gewesen sein. Mhm. Dieses legendäre Finale, 5 Sätze über mehrere Stunden, ich glaube, das war ja 4,5 Stunden gegen das Match damals. Und dann habe ich es über die Jahre natürlich auch verfolgt. Und man hat ja auch immer interessante Entwicklungen gesehen. Natürlich beschäftigt man sich auch mit der Vergangenheit. Es gab ja auch im Tennis sehr bekannte memehafte Persönlichkeiten.
Boom Boom Becker
beispielsweise, auch mit der Dokumentation, die auf Apple TV Plus liegt.
Richtig.
Und natürlich auch so Björn Borg ist natürlich eine sehr bekannte Tennismarke auch dann später geworden. Ja, natürlich
genau.
Generell. Und natürlich McEnroe.
John McEnroe.
Der zum Beispiel in Never Have I Ever den Narrator gespielt hat.
Genau. Der eigentlich ja, keine Ahnung, er ist eigentlich das Wut-Emoji aus Alles steht Kopf sozusagen.
Ganz genau. Auch ein unfassbar charismatischer Typ auch einfach. Wenn du dir wirklich mal Interviews oder Talkshow-Auftritt von dir anguckst, der weiß, wie er sich verhalten muss. Und ist natürlich auch extrem humorvoll auch auf dem Tennisplatz gewesen, wenn man die Matches zwischen ihm und Boris Becker sich in der Doku mal angeguckt hat.
Oder aber ist auch, glaube ich, auch sehr viel aus der Haut gefahren. Daher natürlich auch diese naheliegende Idee, vielleicht ihn in Never Have I Ever dann zu besetzen als Narrator.
Absolut, absolut. Genau, aber handlungstechnisch spielt es natürlich im Tennis und wir verfolgen quasi den Weg von drei jungen, aufstrebenden SpielerInnen. Und zwar haben wir einmal Art Donaldson, der gespielt wird von Mike Fies. Dann haben wir Patrick Zweig, gespielt von Josh O'Connor. Und dann noch Tashi.
Tashi Donald. Wie heißt sie? Tashi... Wie heißt sie zu Beginn? Später heißt sie auch Donaldson, ne?
Ja, ja, aber ich habe den Nachnamen natürlich nicht mehr im Kopf und sie wird als Tashi Donaldson auch gecredited im Film, deswegen. Gut, da haben wir schon, da nimmt man schon mal ein bisschen was vorweg. Genau, alle drei lernen sich nämlich bei einem jungen, aufstrebenden Jugendturnier kennen. Tashi zählt so zu dem größten Prospect bei Tennisspielerinnen und wahrscheinlich mit ihr schon der Weg nahegelegt, sie wird die größte Tennisspielerin aller Zeiten. Die wird die nächste Venus und Serena Williams in dem Sport. Und dann
die nächste Martina Hingis, die nächste Martina Navratilova, so ein bisschen.
Genau.
So diese, die nächste Steffi Graf, also so in diesem Olymp, dieser ja, unantastbaren Tennisspielerinnen.
Genau, ihr Weg scheint dafür schon prädestiniert zu sein. Und zwei junge Kerle verfolgen auch ihr Finalmatch und sind so ein bisschen auch leicht schockverliebt dabei, während sie Tennis spielen sehen, und zwar auf verschiedenen Art und Weisen. Denn mit Art Donnerzapper ein, der so ein bisschen mehr in diese Tennis als romantische Sportart, aber auch sieht, aber auch gerne das Professionelle dabei auch behält. Und als er Tashi spielen sieht, sieht er auch direkt so mit, wow, ich habe endlich mal das Gefühl gehabt, dass ich wirklich mal jemanden Tennis spielen habe sehen. Und dann hat man Patrick Zweig, der dann so ein bisschen eher nonchalant
ist. Er ist der Player.
Er ist der Player, er ist der Unverantwortungsvolle. Ich finde, die beiden haben auch einen sehr interessanten Vergleich. Ich weiß nicht, hast du mal den Film Rush gesehen?
Ja.
Der Formel-1-Film mit Niki Lauda und James Hunt.
Der ist super.
Liebe ich auch von Ron Howard. Da geht es um Niki Lauda und James Hunt, die eine Rivalität in der Formel 1 hatten. Und da hat es auch den Profi gehabt quasi mit Niki Lauda, der immer wieder sich nur auf den Sport konzentriert hat. Und dann halt den James Hunt, der sehr talentiert war, aber mehr Spaß einfach am Feiern und auch am Starsein auch genossen hat. Und so sind auch beide so ein bisschen zu unterscheiden. Und beide lernen dann auf einer Party dann, wo es dann um WerbepartnerInnen-Karrieren ging und einen Tag vor ihrem Finale, weil beide stehen auch im Finale, nämlich dieses Tennisturniers.
Das sind die Jugend-American Open.
Ganz genau. Die Jugend-US Open. Genau.
Ja, Jugend-US Open.
Und
ja.
Beide stehen im Finale und lernen an diesem Partyabend und sind natürlich auch beste Freunde, kennen sich seit sie 11 sind, bla bla bla. Und lernen dann eben Tashi an dem Abend kennen. Und ja, Tashi legt den beiden eine kleine Challenge dann hin im Verlauf des Kennenlernens. Und zwar, beide sind interessiert an ihr, beide wollen die Nummer haben. Ihr müsst um sie quasi spielen. Und der Gewinner, mit dem geht sie aus.
Ja.
Das ist so die Rahmenhandlung, mit der wir zu Beginn spielen. Im Prinzip erzählt der Film aber verschiedene Zeitlinien. Das ist wichtig zu erwähnen. Und zwar hat man einmal die Perspektive, wo sie jünger sind. Dann gibt es die Perspektive, wo der Film auch anfängt, nämlich dass beide sich Jahre später, 13 Jahre später, wieder im Finale eines ähnlichen Turniers begegnen, und da hat sich natürlich schon viel verändert. Tashi ist mit Art zusammen und Patrick ist dann so ein leicht abgehalfterter Tennisspieler geworden, während Art zum Star wurde und einer der erfolgreichsten Tennisspieler ist und war. Und genau, während inmitten dieses Finalmatches wird dann halt die Geschichte nacherzählt.
Ja, deswegen ist es kein Spoiler, wenn wir jetzt großartig sagen, okay, so schaut's aus, denn Das ist gefühlt alles, was der Trailer eigentlich schon hergibt. Ne?
Ganz
so,
genau.
Also es geht sehr viel um Erfolg, um Beziehungen und das alles.
Ums Gewinnen und Verlieren.
Ja, genau. Denn, ja, du meinst schon, Tennis ist gar nicht so die wichtigste Nebensache da drin, sondern eigentlich geht's um Beziehungen zwischen Menschen. Wie fandst du denn die Aufmachung sozusagen dieser Beziehung? Hat dir der Film da in dem Sinne getaugt, dieser Dreiecksbeziehung?
Genau, eine der Taglines auch für diesen Film ist ja
Rivalen.
Rivalen zum einen, aber auch gleichzeitig Einspruch, der natürlich, glaube ich, sich für viele direkt eingebrannt hat, wenn Tashi selbst sagt, Tennis ist wie eine Beziehung. Und Tennis hat auch etwas mit Begehren zu tun. Und ich finde, da versucht der Film auch die ganze Zeit anzuknüpfen, dass Tennisspielen halt zwischen zwei Leuten halt wie eine Beziehung stattfinden muss und dass das Hin und Her halt und wie die Höhen und Tiefen eines Matches halt eben auch eine Beziehung auch darstellen. Und das, finde ich, macht Luca Guadagnino als jemand, der Tennis wahrscheinlich total scheiße finden muss, auf eine sehr interessante Art und Weise, weil er fokussiert sich nämlich gerade beim Tennismatch auf sehr verschiedene, interessante visuelle Stile. Also er nutzt lange Kamerafahrten, er nutzt verschiedene Art und Weise von Editing, von Shots quasi, Einstellungen, wie man das Tennismatch interessant gestalten kann inmitten dieser Beziehung. Und dazwischen wird natürlich die Beziehung zwischen diesen dreien erzählt. Eine Freundschaft, die quasi auseinandergebrochen ist aufgrund einer Frau, und eine Frau, die zwischen beiden quasi hin und her hangelt und auch nicht so richtig weiß, wo sie wirklich Interessen hat oder ob sie überhaupt Interesse an beide Menschen hat und ob nicht eigentlich Tennis eigentlich eher ihre große Liebe ist.
Ich finde es so schön, wie du das erzählst, weil wenn, so wie du mir das erzählst, könnte mir der Film Spaß machen. Ich hatte das Problem, ich fand diesen Film furchtbar langweilig.
Schade.
Ja, ich störe mich wirklich daran, weil das ist wirklich, also ich finde, der Film ist grandios die ersten 40 Minuten.
Ja.
Und ich finde, der ist schauspielerisch grandios gemacht und der ist stark, aber ich finde, dass der drehbuchtechnisch solche Schwächen hat, weil der irgendwie mir so ich weiß ab Minute 1, was passiert. Ich kann dir jeden Kniff vorhersagen. Und ich finde den super, super langweilig. Das ist so ein bisschen irgendwie, er ist mir zu vorhersehbar. Ich wusste, okay, ja, der wird irgendwann, wird noch irgendwas kommen. Es gibt Szenen, die natürlich was aufzeigen, wo ich weiß, okay, die werden am Ende nochmal wichtig sein, weil ich sag mal nur, ne, der Ball und der Schläger. Und ich wusste, okay, das wird irgendwie das sein. Vielleicht ist es ein bisschen Berufskrankheit, weil ich eben viele Filme schaue und dann direkt weiß, wie es ausschauen wird. Aber ich fand den irgendwie, der hat mir nichts gegeben. Der hat mich total kalt gelassen in den Punkten, wo es für mich wichtig wäre. Und es liegt für mich A, am Drehbuch und zweitens am Sounddesign, weil das finde ich wirklich am Ende sehr anstrengend.
Boah, das ist der beste Soundtrack des Jahres, meiner Meinung nach.
Ich finde es ganz furchtbar.
Ich finde es großartig eingesetzt, tatsächlich. Ich finde gerade dieses Gespiele mit, also um es natürlich für die Leute zu erklären, es ist ein sehr techno-esker Beat, der quasi immer wieder abgespielt wird und auch an vielen Momenten abgespielt wird, wo man es erstens nicht erwarten würde und zweitens wahrscheinlich nicht mal in jedem anderen Film eher unangebracht und nicht funktionieren würde. Und ich fand genau gerade die Entscheidungen, wo er es eingesetzt hat, wo es nicht passen würde, fand ich gerade super interessant, weil das halt immer in irgendwelchen Streitereien stattgefunden hat, in irgendwelchen Argumenten, die untereinander zwischen den Charakteren stattgefunden haben. Und das hat mir immer was Interessanteres suggeriert, was das was gerade gesagt wird oder versucht wird, verbal zu kommunizieren, unterbrochen wird und dann auf einmal so eine Dissonanz entsteht und du merkst, okay, irgendwas ist bei der Beziehung zwischen beiden nicht so ganz, wie es auf der Oberfläche zu sein scheint.
Aber hättest dafür so ein Arc, ja, ich sag mal so, Musik muss einen in die Richtung führen, so ein bisschen, ja, so sehr, ja, so ein bisschen manipulierenden Sound gebraucht. Ich finde nämlich, dass der irgendwie...
Findest du den manipulierend?
Ich finde den total manipulierend. Ich finde ihn einfach anstrengend so ein bisschen. Das ist
anstrengend, ja. Das gebe ich dir. Aber ich finde, manipulierend wäre wirklich, dass er dir klar sagt, was du gerade in dem Moment fühlst. Ich finde gerade, dass viele ZuschauerInnen, die halt auch gar keinen Zugang dazu haben, gerade gar nicht wissen, was sie überhaupt gerade in dem Moment denken sollen. Und das fand ich zumindest interessant.
Okay. Also ich glaube, ich bin auf der ganz anderen Seite, weil... Ich find's irgendwie sehr witzig. Ich muss wirklich sagen, dieser Film, ich finde den zu lang, ehrlich gesagt. Und ich finde, dass der ist schauspielerisch geil und der hat grandiose Regieentscheidungen. Ich liebe diese ersten 40 Minuten und ich hasse manche dieser Entscheidungen einfach der Kamera im letzten Drittel.
Ich liebe es auch einfach, um es mal an alle direkt anzusprechen, so dass wir anscheinend einen komplett anderen Film gesehen haben.
Ja.
Das liebe ich, dass wir gerade in dieser Konversation sind. Also ich kann jede Person verstehen, wenn sie irgendwann mal sagt, es ist too much, es ist zu over the top irgendwann mal, weil die letzten 30 Minuten des Films sind ja auch quasi super viel stilistische verschiedene Entscheidungen. Es sind verschiedene Kamerawinkel, verschiedene Kamerafahrten, es sind verschiedene Schnittentscheidungen, die reinfliegen. Irgendwann mal haben wir die POV-Perspektive, also die Perspektive des Tennisballs, wie er quasi umhergeschlagen wird. Es passiert viel. Schweiß tropft in Zeitlupe ab. Ein Aufschlag soll ausgeführt werden und es dauert gefühlt 6 Minuten, bis der Aufschlag ausgeführt wird, bis irgendjemand, sowohl, glaube ich, im Publikum als auch im Film, dann irgendwann mal "Come on!" ruft. Sehe ich total. Sehe ich total, warum das, glaube ich, für viele, die damit einfach für ihre Sehgewohnheit und vielleicht auch einfach weil man vielleicht auch einfach nicht damit rechnet, dass man mit sowas torpediert wird, irgendwann mal komplett raus ist aus dem Film. Ich hingegen habe jede einzelne Minute davon genossen und fand, dass die 2 Stunden 15, die der Film ja auch geht, und das ist eine lange Laufzeit, sehr angemessen waren und tatsächlich für mich super schnell umgegangen sind.
Witzig.
Ja.
Also wirklich,
also find ich total spannend, dass wir da auf komplett gegensätzlichem Boden sind. Mir war schon klar, dass wir uns einig sein werden, dass das Schauspiel gut sein wird, dass auch visuell der Film gut toll aussieht.
Das Einzige, was beim Schauspiel das Negative ist, ist das,
De-Aging.
Also ja. Rückblenden kann dieser Film leider nicht, bis auf Zendaya, die ist immer ihrem Alter ansprechend gut gestylt und gut inszeniert.
Ja.
Aber es gibt eine Rückblende eben zu diesen Jugend-US Open, wo man sich sagen muss, ja, also ich kaufe keinen von den beiden Typen ab, dass die 19 oder sowas sein sollen.
Ja.
Oder 20.
Das ist das.
Weil ich schaue Bilder von mir an mit 20 und ich denke mir, also die sehen halt aus wie die Undercover-Cops, die in 21 Jump Street an die Schule kommen und so, ja, ne? How do you do, fellow
das,
kids?
Das ist auch etwas, da muss man sagen, das muss man schlucken, definitiv. Weil du halt eben sagst, du gibst ihnen ein paar andere Haare, sind ein bisschen rasierter und so weiter und so fort. Das ist halt eh immer das Problem, wenn du gerade so Jungs castest, die halt irgendwo nicht ganz, irgendwie in den 30er sind, die sehen nicht aus wie ganz 30, aber die sehen halt auch nicht aus wie Anfang 20 hier. Die sind so irgendwie in diesem Limbo mit verschwommen. Vor allem so Mike Feist halt. Den kaufe ich auch, den will ich auch nicht jetzt über 30-Jährigen kaufen, aber.
Ja, er ist irgendwie gefangen, so als. Ich nenne es mal.
Er ist Berufsjugendlicher.
Berufsjugendlicher, so ein bisschen in der Musik würde er sagen, in der aktuellen deutschen Poplandschaft würde man sagen, er hat das Schmidt-Syndrom so ein bisschen.
Ja, stimmt. Das ist ein sehr guter Vergleich.
Ja, also er ist irgendwas zwischen 25 und 40 so.
Genau.
Aber man kann es nicht ganz zuordnen.
Genau, also um nochmal auf den Film und das Gesamte zu werden, für mich war es halt ein ganzheitlicher wilder Ritt einfach, der mich total in den letzten 20 Minuten vor allen Dingen halt an einen Sitz gepresst hat und ich dachte, geil, jetzt kommt wirklich alles zusammen und alles wird super auf eine subtile Art und Weise kommuniziert. Jeder Blick, jede Bewegung erzählt eigentlich was gerade in dieser Story zwischen passiert ist. Ich meine, du hast auch die schönen Andeutungen auch dann bekommen, Atlanta zum Beispiel, und das wird natürlich auch in Rückblenden auch erzählt. Und ich finde, dass gerade vom Drehbuch her hat das für mich total funktioniert, wie man halt auf eine sehr interessante Art und Weise so eine Dreiecksbeziehung mal, meiner Meinung nach, erfrischend. Ja, die Beats sind bekannt und irgendwo kann man schon vermuten, klar, David irgendwo mal rumgefremdet und irgendwo wird da ein gewisser manipulativer Move auch begangen. Aber ich fand die Art und Weise, wie es nicht nur fotografiert, dargestellt wird, sondern aber auch für wie man es quasi durch den Film hinweg dann kommuniziert, fand ich auf diese Art und Weise originell und hat mich dann total abgeholt in der Form.
Okay, also wie gesagt, ich stimme mir in vielen Punkten zu. Auch wie gesagt, bei den ersten 40 Minuten finde ich den grandios. Es gibt auch eine, ich sag's mal, Anführungszeichen, Trainings-Sex-Montage, die ich wirklich herzallerliebst angelacht habe, weil das war wirklich, das ist super. Und ich finde, dass der Film mir dann zu viele Türen aufmacht, zum Beispiel mit so einer Familie und Mutter sein, und das ist dann auch ein bisschen egal, das wird dann auch nicht erörtert, klar. Wo ich mir denke, bei anderen Filmen kritisieren wir das so ein bisschen, die Perspektive wird gar nicht aufgemacht und da ist okay, ja, es zeigt, okay, die haben eine Familie so ein bisschen, ne? Und das ist was, was für mich eben gar nicht funktioniert hat, so dieses Drehbuch, es ist mir zu vorausschauend gewesen und ich wusste irgendwie, ja, okay, ich weiß nach Minute 40, wie dieser Film enden wird, so ein bisschen. Und das hat mich leider echt nicht abgeholt.
Konntest du vorhersehen, was die letzte Einstellung sein wird?
Das vielleicht nicht.
Okay.
Aber sonst würde ich sagen, er war für mich eine sehr lange Straße und ich war am Ende wirklich so, okay, ja, Luca Guadagnino zeigt nochmal, dass er ein wirklich wirrer Typ ist, so ein bisschen. Und hier nochmal eine coole Einstellung. Der Film war mir, glaube ich, ein bisschen zu cool, wie er cool sein, als er hätte sein sollen. Und ich denke mir, ja, ich verstehe Filme über irgendwie Motivation und Filme über, ja, irgendwie den Drive, dass man der Beste sein will und was es mit sich führen kann. Nicht umsonst ist einer meiner Lieblingsfilme Whiplash, der ganz anders aufgebaut ist natürlich.
Absolut.
Und ich muss wirklich sagen, ich hätte es nicht gedacht, aber ich glaube, ich mag Rush mehr als Film, weil der für mich irgendwie besser funktioniert in dieser Dualität. Vielleicht wächst er bei mir und ich kann bei einem Rewatch sagen, ey, ich mag den total, hat sich total bei mir geändert. Für mich ist es bis jetzt was, wo ich sage, ja, ist ein guter Film. Ich sehe, dass da vieles Positives ist.
Ich bin gespannt, was du als Endbewertung abgibst.
Aber der wird auf jeden Fall nicht in meine Top 10 des Jahres kommen.
Okay.
Das ist schon mal sicher.
Das ist ja auch fein. Wenn du irgendwie planen sollst, nochmal zu rewatchen, versuch mal vielleicht weniger auf das sportliche Aspekt anzugehen, sondern eigentlich mehr auf diesen Aspekt, was hat eigentlich jede Person zu gewinnen und was hat sie eigentlich zu verlieren? Weil ich fand eigentlich, das Interessanteste war mehr darum, dass es auf beidseitigen Ebenen für beide Gründe gab, dieses Match zu gewinnen und Gründe gab, auch dieses Match eigentlich auch bewusst verlieren zu können. Und das Gespiel fand ich eigentlich interessant. Und das ist eigentlich auch für mich letztendlich eigentlich nicht nur eine Geschichte war, die zwingend mit einer Dreierbeziehung zu tun hat, sondern es hat ja eigentlich im Kern ist es eine Geschichte zwischen zwei Männern, die irgendwie wieder zueinander finden wollen und müssen.
It's the gayest sports movie ever.
Absolut, absolut. Das ist das Ding. Wie gesagt, die berühmte Dreier-Szene, die auch im Markt vermarktet wurde, hat auch eine sehr coole Auflösung.
Ja, genau. Wenn wir jetzt uns nicht einig werden, würde ich sagen, wir bleiben bei diesem Einstand. Wir geben niemandem den Vorteil.
Das wollen doch die Leute sehen, dass wir uns mal nicht einig sind.
Ja, wir beefen uns jetzt schon in der zweiten Folge in Folge. Ne? Also
geht doch.
Letztes Mal bei Civil War, diesmal bei Challengers. Ab jetzt jedes Mal. Nein.
Ja.
Wenn ihr uns die Meinung geigen wollt, wie ihr Challengers fandet und wer von uns jetzt Recht und Unrecht hat, dann schreibt uns doch gerne eine Instagram-DM oder ja, schreibt uns eine Mail. Aber auf jeden Fall folgt uns doch gerne. Nach 100 Folgen kann man es auch mal überall reinfolgen.
Ja.
Auf Instagram.
Slidet in unsere Follows und unsere DMs und alles drum und dran.
Genau, auf Spotify könnt ihr uns auch natürlich abonnieren, wie auch auf Overcast, auf Deezer. Google Podcast wird bald eingestellt, da der bald nicht mehr, aber Apple
Stimmt,
Podcast.
Ab Juni, ne?
Genau, und allen anderen Podcast-Plattformen. Aber natürlich gerne folgt uns bei Instagram rein, bei TikTok, da kommt bald wieder was. Ich habe was im Kasten bald. Also
ich freue mich.
Ja, genau. Also wir haben was geplant und natürlich sonst spread the word. Teilt es gerne mit euren liebsten FreundInnen. Ja, es ist immer witzig, ein neues Hörgesicht vielleicht zu haben, was sagt, ja, ich höre euch jetzt seit neuestem. Und ja, genau, das ist eigentlich ganz schön. Vielleicht kriegen wir nach 100 Folgen nochmal neue Gesichter, die wir noch gar nicht kennen.
Ich bin sehr gespannt. Und ja, Leo, apropos Vorhersehbarkeit, ne, dass ein Tennismatch im Film irgendwann mal auf den fünften Satz zugehen kann, oder auf den dritten, je nachdem welche Sportart, welche Art von Tennis wir spielen. Ist natürlich das auch immer das Vorhersehbarste, unser Ende.
Ja, ne? Die bleibende Trackshaden-Playlist. Es ist ganz einfach. Die beste inoffizielle, offizielle Podcast-Playlist.
Aller Zeiten.
Ich glaube, wir haben wieder echt, echt viel, was wir irgendwie in die Playlist packen können.
Wir haben gut gegessen die letzten zwei Wochen,
gut gegessen die letzten zwei Wochen.
Nachdem es immer mal wieder, gerade in den letzten Folgen, immer mal Phasen gab, wo wir dachten, schwächere Release-Wochen. Aber ich habe einiges, weil ich jetzt auch ein bisschen angefangen habe, dem Leo Solida Schema mit einer eigenen Playlist für Neu-Releases einfach zu erstellen.
Ja, oder
einfach einer
Playlist, in der man halt seine Hot Rotation reinmacht, was
ganz
man häufiger hört, dann kann man direkt auch sagen, was man gerne hört so ein bisschen, ne?
Ganz genau, den Ordnungszwang eines Solidas zum Trotz.
Richtig, genau. Was hast du denn? Ich habe nicht so viel, aber ich habe so ein paar Songs, würde ich sagen.
Ein paar wollen wir uns auf eine Linie festlegen.
Wollen wir mal drei Songs pro Person sagen?
Drei pro Person, damit wir nicht
gut
zu viel sind.
Ich würde einfach mal den Anfang machen.
Warte, ich würde drei Songs und einen, den ich letzte Folge vergessen habe. Tatsächlich.
Dann sag mir, welchen du vergessen hast.
Ich habe ja mal gesagt, dass ich The Beaches wieder ein bisschen mehr höre.
Ja.
Und da möchte ich den neuesten Song von ihr, beziehungsweise den aktuellsten, der ist ja schon jetzt ein bisschen auch wieder draus, Blame Brett gerne reinnehmen mit Royal and the Serpent.
Ja, genau. Das ist ja eine Cover-Live-Version genau von dem Song vom Album letztes Jahr von Blamer X. Sehr cooler Song, habe ich auch am Freitag sehr viel gehört und mochte den ganz gerne.
Yes, genau, den hatte ich bei der letzten Folge weil gerade nicht im Kopf drin gehabt, deswegen das nochmal nachgeholt.
Genau, dann hau ich mal einen Song raus, der am letzten Freitag schon kam, also in der Woche davor, denn der liebe Shelterboy hat ein neues Album rausgehauen, yes. Mercyland, und der Song Parade, gleich die allererste Nummer auf dem Album, hat es mir wirklich sehr angetan, kommt auf die Playlist von mir.
Yes, war auch bei mir bei den Favoriten mit dabei gewesen. Deswegen ist das immer auch gut, weil man weiß, wahrscheinlich werden wir uns da ein bisschen überlappen.
Genau, sehr gutes Album für mich insgesamt.
Ja.
Mochte ich sehr gerne.
Hat mir auch sehr gefallen.
Ja. Und ja, was hast du denn, Kenan?
Ich würde von Larry oder Larry draußen. Reinnehmen, den ich sehr, sehr, sehr cool fand.
Wusstest du, dass Larry
heißt sie, okay.
Wahrscheinlich Larry vielleicht.
Larry,
dass sie den gleichen Studiengang studiert hat wie wir damals. Sie hat auch Medien- und Kulturwissenschaft in Düsseldorf studiert.
Ja, wusste ich noch nicht.
Ja, habe ich irgendwann mal irgendwie als Fan rausbekommen. Ich habe sie lange Zeit nicht mehr verfolgt. Sie hatte ja den Hit damals mit, wie hieß er denn? So wie du bist.
So wie du bist, ja.
War das denn? Mit wem hat sie den gemacht?
Das war Motrip.
Mit Motrip, von dem man auch nichts mehr hört, gefühlt.
Stimmt, ich erinnere mich, ja.
Ja, genau, aber dann Larry mit draußen, oder Larry. Dann habe ich noch dabei die Single Joe von Joseph. Sehr cool, ist mir damals in meinen Mix der Woche reingeruckt und finde ich sehr angenehm zu hören. Was
sehr
hast
gut.
du noch?
Ich würde noch tatsächlich von Our Time von Willowby noch mit reinnehmen.
Ja. Sagt mir, glaube ich, gar nichts.
Habe ich auch in so eine Neuerscheinungs-Indie-Playlist reingehört. Die hat auch nur diesen einen Song. Mhm. 58.000 monatliche HörerInnen, also
relativ klein noch. Spannend. Und ich würde dann reinpacken die neue Fontaines DC Starburster, weil ich denke, dass du einen anderen Song eines Schweizer Musikers vielleicht noch reinpackst.
Ich war lange am Überlegen, ob du ihn mit reinnimmst oder nicht. Aber wir haben so viele Songs schon von drin. Eigentlich würde ich gern doch platzfrei den Platz dann nutzen, den begrenzen, den wir uns jetzt heute geben, für unentdeckte Leute.
Oder wir nehmen den einfach als Certified Banger.
Stimmt, wir haben noch keinen Certified Banger mit Leon, ja.
Ja, dann packen wir den einfach rein.
Ja. Das ist, haben wir auch noch letztens noch drüber geredet über den Song und keine Ahnung, ich mochte den Song damals, also wir haben das Album schon vorab hören können, das jetzt im Juni erscheint.
Genau,
wird.
Das neue Album von Faber.
Ganz genau.
Ja.
Und Leon ist so ein bisschen bei mir damals ein bisschen leicht untergegangen im Vergleich zu anderen Songs, aber jetzt im Einzelhören nochmal sehr gewachsen bei mir. Auch weil ich irgendwie schön finde, dass der Song letztendlich ist eigentlich eine sehr schöne Parodie ist auf alle so Contra-K-esken Songs.
Ja, kann man schon sehr, sehr sagen. Ich mag den auch sehr gerne.
Ja. Dann mein letzter Song, den ich noch reinnehme, einfach um, ja, einfach von einer Künstlerin neu entdeckt, die gerade 1200 monatliche HörerInnen hat. Aber ein Song.
Ah, das finde ich gut. Das finde ich gut.
Aber ein Song, den ich sehr mochte und der mir irgendwie in den Gedächtnis geblieben ist, bisschen outside the box, so ein bisschen von uns, ein bisschen melancholischerer Song von Elinea. Also der Song Surreal.
Surreal, ja, wirklich mal wieder ganz breit durch die Genres gehüpft.
Absolut.
Kenan, eine 100. Folge ist auf jeden Fall gemacht damit und ich würde sagen, es war eine schöne Folge.
Alles war dabei.
Wir hatten alle Emotionen, wir hatten Hass, wir hatten Trauer, wir hatten Wut und wir hatten Freude und Scham und Zweifel und...
Es fehlt noch eine Sache eigentlich.
Ein Ende.
Dass wir rumknutschen.
Na dann. Ja, ich würde sagen, dann...
Jetzt, machen wir off-Mic.
Machen wir off-Mic, aber wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge, bis zur Folge
101.
Bei Leon, bei Keo 101 sozusagen. Und damit sage ich, das war eine neue Folge von
Bleibende Schäden.